Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles Neue aus der Fahrradwelt. Wie gewohnt später als bei allen anderen. Mein Name ist Hans.
Und meiner Thomas.
Wir sind da.
Ja.
Ich bin in Köln und wo bist du?
Ich bin in Stuttgart. Stuttgart, Sonne.
Köln, Sonne, das ist doch mal was. Ach, mal gucken. Sonntag, 14. Juli, 10.34 Uhr. Das heißt, die Eurobike 2024 ist seit wann Geschichte?
Seit letzten Sonntag. Da war ja der letzte Publikumstag.
Hm. Oh. Das heißt,
derweil ist schon einiges an Wasser den Main runtergelaufen.
Oh.
Habe ich schön gesagt, oder?
Ja. Und warte mal, wie ist das? Fließt der Main in den Rhein? Müsste, oder? Naja, also das, also da gibt es auf jeden Fall noch eine Verbindung. Also man, der jetzt theoretisch aus Süden kommend, müsste ja dann der Main in den Rhein fließen irgendwann. Liebe Höris, falls es da Probleme gibt, also geografisch und mit Flussbenennungen und Richtungen, dann meldet euch bitte bei uns. Ich bin da komplett unbewandert. Ja, also meine Meinung ist die, dass der Main in den Rhein fließt und der dann in die Nordsee?
Ja, ne? Ja, glaub schon. Also, weil meine Flusskenntnis ist ungefähr so auf dem Niveau meiner dysfunktionalen Geografiekenntnisse, also ein Horror. Mich darf man nicht fragen, in welcher, wo die Sonne steht oder wo sie untergeht und wie das mit dem Wasser ist.
Ja, mit unter und aufgehen, das habe ich mir ja gemerkt. Also es gibt ja das Morgenland, ne? Wo ist das, Thomas?
Im Osten,
glaube ich. Yay! Hm. Und das Abendland? Das christliche Abendland?
Im Westen?
Ja. Und dann gibt es noch einen super Trick, den verwende ich tatsächlich heimlich immer. Und das ist der, den kennst du aber auch, wie man die restlichen, wie heißt es, Himmelsrichtungen bestimmt.
Mhm.
Den kennst du, oder?
Nee, sag mal.
Nie ohne Seife waschen.
Ja, so einen Kram vergesse ich immer. Das ist
also, ja, aber das muss ich einbrennen. Und dann habe ich. Nachts um drei muss man dich wecken können und du musst es aufsagen können.
Nachts um drei kann man mich mittlerweile wecken und ich weiß, wo mein Komma zu setzen hat, nachdem diese tolle Frau, deren Namen ich vergessen hat und die irgendwo im Radio das erzählt hat, wie man das macht, mit Dicker und Alter. Das funktioniert. Das ist so cool.
Wie war das?
Also, Entschuldigung, ja. Es ist so, wenn man im Satz ein Komma setzen will, so nach Gefühl, dann geht es ja oft schief. Aber eine korrekte Trennung, man muss sich vorstellen im Kopf, wenn ich jetzt Digger sagen könnte, dann setze ich ein Komma.
Okay.
Wenn ich Alter sage, dann ein Punkt.
Ah, alles klar.
Und das funktioniert tatsächlich. Weißt du was, Digger? Gestern ist mein Fahrrad kaputt gegangen. An dieser Stelle, wo Digger steht, da gehört ein Komma hin.
Okay. Oh, mir fällt jetzt leider gar kein anderer Satz ein, aber ich, pass auf. Der, ich lese mal was vor. Der Chefdesigner von Turn wohnt in Finnland und hat sich darüber beschwert, Digger, dass er mit dem GSD oder so immer nur ein halbes Jahr fahren kann. Alter. Drum hat er das Orox designt. Alter.
Aha.
Naja, könnt schon hinhauen. Also das war jetzt von mir
irgendwie. Ja,
das war jetzt von mir eine Notiz, die ich irgendwie so nebenbei auf der Eurobike in mein Telefon gesprochen habe.
Ja.
Das wäre ja was. Also diese Apple-Diktierfunktion, die die kapiert es ja relativ gut, wann sie Kommas und Punkte setzen muss, ne?
Ja.
Aber
ja.
Wenn man jetzt einfach reinschreiben, also reinsprechen würde mit Digger und Alter, oh, ich freue mich schon auf die nächste Version, wenn die endlich richtig schlau wird, dann könnte sie das ja vielleicht umsetzen, ne?
Du hast Digger gesagt. Was möchtest du tun? Ich kann dir dabei helfen.
Das habe ich dazu im Internet gefunden.
Mann, Mann, Mann.
Okay, ja, so zurück zu meinem Hack, nie ohne Seife waschen. Pass auf, bei mir in der Wohnung ist es so, wir haben Fenster nach zwei Seiten und auf einer Seite ist es hell, es ist morgens hell und auf der anderen Seite nachmittags.
Mhm.
Das heißt, wenn ich da rausguck, dann weiß ich, morgens ist Osten, da ist die Sonne im Osten, dann weiß ich, dass da Osten ist, ne? Und dann gibt es ja noch, und genau gegenüber ist Westen. Und wenn ich dann wissen will, wo Norden ist, dann nehme ich mir einfach im Kopf dieses Kompass-Symbol und fang dann an bei, dann weiß ich, dass oben Osten ist, gefühlt, ne, weil ich da gerade hingucke, mhm. Und dann ist links davon quasi Norden, nie ohne Seife waschen. Das funktioniert echt ganz gut. Und für die Kunsthistoriker und Theologis unter euch, der Altar in der Kirche, beziehungsweise der Chor heißt es, glaube ich, ist immer nach Osten ausgerichtet. Wisst ihr Bescheid. Könnt ihr euch auch dran orientieren.
Ach so, architektonisch meinst
du? Ja.
In der Basilika oder was auch immer es
dafür. Ja, bei allen Kirchen. Kannst dich drauf verlassen. Gehört so. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema, oder? Oder, ach nee, wir wollten noch was anderes vorher besprechen. Wir wollten, glaube ich, besprechen, was während der Eurobike auch noch war. Nämlich da ist ja die Tour de France gestartet. Ich glaube sogar gleichzeitig mit der Eurobike, oder?
Nicht gleichzeitig, weil die Eurobike ist ja am Mittwoch gestartet, zumindest für die Fachbesucher.
Ja.
Insofern, und die Tour de France doch am Samstag, oder?
Also die Eurobike, das war der, so der vierte dann, ne? Und ja, kann sein. Oder die ist sogar, ich glaube, die ist früher, die Tour de France ist, glaube ich, früher schon gestartet. Die läuft ja jetzt, pass auf, die läuft jetzt in der zweiten Woche. Na, dann passt's. Ja, dann ist die, egal, irgendwann gestartet. Und du hast auch ein bisschen geguckt, oder?
Ja, ich glaube am Samstag oder so. Also ich war Mittwoch bis Freitag auf der Eurobike, mhm. Und am Samstag hing ich so ein bisschen durch und habe dann was glotzen wollen und habe eingeschaltet. Und entweder Samstag oder Sonntag, ich bin nicht ganz sicher. Und da lief dann Tour de France, da habe ich ein bisschen zugeguckt und habe mich mal wieder über die beeindruckende Moyenne Vitesse, weiß gar nicht, über die Durchschnittsgeschwindigkeit von 47,8
km/h
gewundert und habe aber dann ein Stück weit die Fahrer kaum gesehen, weil sie auf den neuen Chemin Blanc Gravel Roads gefahren sind und die waren irgendwie frisch geschottert. Das war so staubig, wie wenn man einen Sack Mehl umschmeißt. Also beeindruckend.
Ja, und es hat ja auch nicht geregnet vorher. Ich glaube, eine Strecke war so, einige Teile waren sogar von Paris-Roubaix dabei, oder? Kann das sein?
Da bin ich überfragt. Ich habe da nicht so viel mitgekriegt und dann. Und dann haben die auch irgendwie auf Springreiten umgeschaltet.
Ah.
Da wo ich war und, naja.
Okay, für alle Leute, die jetzt noch die letzte Woche Tour de France gucken wollen, erster Tipp, Join, und zwar die Bezahlversion von Join. Da ist nämlich Eurosport als Kanal dabei. Mhm. Da kann man das gucken. Und das zweite ist übers Web unter sportschau.de. Da gibt es auch den kompletten Stream dann. Weil wenn du das über die ARD guckst, dann ja, kann es ja sein, dass da entweder Springreiten oder Handball. Ja, genau. Ersten Wochenende, da war ein wichtiges Termin, der CHIO in Aachen. Na, und auf die Gefahr hin, mir es mit manchen pferdeliebenden Hördis zu verderben, stinkt langweilig halt. Ne? Vor allem, ja, wenn man Radfahren gucken will. Ja. So, der Tipp mit Eurosport übrigens auch deshalb, weil dort Jens Vogt kommentiert. Du erinnerst dich an Jense, oder?
Der Shutter Black?
So ja, ist ja, das, genau. Der. Und boah, I need another coffee. Und der ist so alt wie wir ungefähr. Ich habe heute früh noch kurz recherchiert, der hat 6 Kinder mittlerweile. Mhm. Und das Nette ist, dass der bei Eurosport gibt es nach jeder Etappe gibt es das Tourstudio oder so heißt es, so eine kurze Talksendung, Zusammenfassung danach. So ähnlich wie es beim Fußball auch immer nach jedem Spiel gibt, ne? Wo dann Experten drin sind, die schlaue Sachen sagen. Und da sitzt auch der Jens Vogt drin und irgendein Typ, der weiß ich nicht genau, ich glaube, der ist von irgendeinem Radsportteam, Manager oder sowas und ein Moderatori. Ja, und die unterhalten sich, das ist ganz gut. Und noch eins, was ich immer höre, das ist der Tourfunk der ARD, kannst als Podcast abonnieren. Mhm. Das kommt auch immer relativ kurzfristig nach dem Ende der Etappe, also meinetwegen irgendwie um 6 oder so taucht es dann meist schon auf, 6 oder 7 abends. So halbe Stunde ungefähr und da sind die ganzen Leute, die von der ARD dabei waren, ein Rundfunktyp und einer die Fernsehkommentatoren und ein paar Leute, die fassen das dann auch nochmal zusammen. Das finde ich nicht schlecht. Und ich finde die Tour dieses Jahr auch echt spannend, also spannend zuzugucken.
Aber sag mal, warum fallen die schon wieder dauernd alle hin, die Armen? Das tut mir so leid. Zerlegt und sehen aus wie Sau.
Naja, dieser Primoz, der Primoz Roglic, der ist ja einmal, ich glaube, ich weiß nicht auf welcher Etappe, da ging es irgendwie so einen schmalen Berg runter. Hast du das gesehen?
Nee.
Und das war halt irgendwie so ein Weg, also das war fast wie ein geteerter Wanderweg, ging der irgendwie so einen Berg runter. Und da hat es halt auch so ein bisschen geregnet an dem Tag und der war so im Schatten, auch der Weg. Und da sind sie schon relativ langsam runtergefahren alle und da ist er halt ausgerutscht. Ne? Hm. Also das war kein schlimmer, das war kein böser Sturz. Der hat nur ein bisschen genervt und er hat sich halt die linke Seite aufgeschürft. Und am nächsten Tag dann, da war ja irgendwie so 10 Kilometer vor dem Ziel ungefähr. Da haben sich so die Mannschaften so sortiert und haben so also sich quasi vorbereitet auf den Zielsprint und die Einfahrt. Und da war so eine Fahrbahnmarkierung. Also zwischen, das kam auch schon öfter vor, weil also Kreisverkehre sind wohl immer gefährlich und so Straßentrennungen, so Verkehrsinseln und sowas, ne?
Ja.
Und da war eine, da,
wo andere einen Bunnyhop drüber machen und wenn man es aber halt zu spät sieht im Pult.
Ja, und einer, Wout van Aert zum Beispiel, ist auch irgendwie ein bisschen aus einer Kurve rausgetragen worden, auf so eine Verkehrsinsel drauf, dann hat sie ihn auch hingelegt, wäre es aber weitergefahren dann danach. Und diese Sperrung, diese Fahrbahnmarkierung, das war wie so eine, weißt du, was so Radwege manchmal abtrennt, so ein leicht erhöhter Bordstein mitten in der Straße quasi, ne? Statt den Streifen. Und der war so leicht abgeflacht zu den Seiten, also mit dem Auto macht sowas gar nichts, nur da ist halt einer mit dem im Pulk oder im Peloton, der hat den irgendwie nicht richtig gesehen, wollte irgendwie die Seite wechseln und ist da ja, hingefallen, also ausgerutscht quasi. Dann lag er quer und dann ist der Rest, sind der Rest der Leute drüber gefallen über ihn. Und auch der Primož Roglič, der ja zu dem Zeitpunkt Zweiter oder Dritter war und ja auch Mitfavorit ist von Red Bull Bora Hans Grohe. Ja, und der ist ja dann ausgestiegen am nächsten Tag. Ansonsten war da eigentlich nicht so schlimm.
Ja gut, dann ist das bloß die Wahrnehmung vielleicht.
Naja, in der ersten Woche oder letzte Woche ist ja in Österreich bei der Österreich-Rundfahrt ein Norweger tödlich verunglückt. Ne? Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen.
Da habe ich was gelesen, irgendein 25 oder irgendwie so ein junger Kerl.
Ja, ne? Ja. Ja, das ist natürlich tragisch. Ne? Es war letztes Jahr, ist ja auch schon ein Schweizer bei der Schweiz-Rundfahrt. Auch auf einer Abfahrt gestürzt und tödlich verunglückt. Das ist natürlich schon krass.
Ja, das ist schon.
Und vorgestern oder wann hat der.
Weil da gab es ja schon, nur Entschuldigung, es gibt ja schon Initiativen, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, auch vom Radsportverband. Quasi auch gelbe Karten auszuteilen oder sowas, weil es ja nicht nur an den Strecken liegt. Also teilweise werden ja auch die Streckenauslegung angemahnt, dass die zu gefährlich oder zu publikumsträchtig gemacht werden. Aber teilweise liegt es auch einfach an den Fahrern und den Teams, dass die einfach alles geben. Und irgendwie sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, was da alles passieren kann. Dass du nicht nur. Ja, schwieriges Thema.
Ja, und jetzt ist ja so, Stand heute, Sonntag eben, ist ja der Hauptkampf zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Und der Jonas Vingegaard, der ist ja Anfang des Jahres oder so vor einem Vierteljahr oder so, ist der in so einen bösen Sturz verwickelt gewesen, wo er, ich glaube, Schulter, Schlüsselbein gebrochen hatte und Pneumothorax, also Lungenriss oder sowas. Und da hat er jetzt, als er vorgestern oder wann eine Etappe gewonnen hat, haben sie ihn interviewt und da hat er gemeint, ah, das ist schwer gewesen für ihn, wieder zurückzukommen. Und damals hat er gedacht, er ist tot bei dem Sturz. Und der ist tatsächlich traumatisiert von dem Sturz. Der fährt bergab einfach nicht mehr so schnell, wie er vorher gefahren ist. Ja, kann man auch gut nachvollziehen, ne? Aber das hindert ihn halt jetzt, ne?
Ja, wenn alle anderen es krachen lassen.
Naja, schauen wir mal, wie sich die weiterentwickeln. Also ich gucke noch weiter die Woche immer so nebenbei oder höre dann abends die Zusammenfassung. Du auch?
Nein, aber sollte ich vielleicht mal machen, warum nicht?
Also dieser Tourfunk, der ist wirklich ganz interessant. Also da kriegst du quasi alles, da brauchst du gar nicht zugucken. So, noch irgendwas, was vorher besprochen werden muss?
Nö, glaub nicht.
Okay, dann steigen wir mal ein mit den Eurobike-Highlights, oder?
Ja.
Genug abgelenkt. Fang mal du an.
Meine Eurobike war ja geschäftlich unterwegs auf der Eurobike, also für die Firma, für die ich beschäftigt bin. Wie ihr ja wisst, arbeite ich als in der Fahrradentwicklung und ich hatte natürlich Termine mit Komponentenherstellern oder so, die was jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist, also da gibt es schon auch tolle Sachen, aber und zwischendurch konnte ich aber auch immer so die zukünftigen Sachen sehen oder auch Trends oder sowas und da
wie in Geheimmeetings oder bist dran vorbeigelaufen?
Nein, die Geheimmeetings, das ist was, die sind ja geheim.
Ach so, okay. Mist. Aber da erzählst du uns jetzt nicht davon.
Nein,
voll gemein.
Auf keinen Fall. Aber Aber die schönen Sachen, die an Ständen sind oder interessanten Sachen. Mhm. Und ich meine, vorab gab es ja schon die ein oder andere Revolution als Pressemeldung, die zum Beispiel das neue Schwalbeventil. Hast du dir das angeguckt?
Ja, habe ich.
Ein kleines Stück, das eine große Veränderung bringen soll. Ich bin mal gespannt. Hast du eins mitgenommen?
Kleinen Moment, ich muss gerade den Namen des Erfinders googeln.
John, das ist ein Amerikaner.
John, ne? Quintana. Und ich habe mir auch ein paar Notizen dazu gemacht. Gut, dass du das ansprichst. Das ist wirklich
so. Ja, es ist so banal irgendwie, denkt man. Ein Ventil, ja, wir haben doch Ventile. Es gibt Autoventile, es gibt Sklaveron und irgendwie, man hat sich damit arrangiert, würde ich mal behaupten.
Ja, aber es ist halt so.
Es gab schon auf Pinkbike oder so, gab schon vor Jahren Artikel, die hießen Presta Valves Must Die und sowas. Und dann
ach so, genau, John Quintana heißt der Typ und der hat nichts mit Fahrrad zu tun. Und ich hoffe, dass ich demnächst mehr darüber rausfinde. Wir haben nämlich in dem Podcast für den PDF, den Pressedienst Fahrrad, vielleicht hören hier Leute auch zu, die den auch hören. Und da haben wir demnächst möglicherweise, also wir versuchen, Leute von Schwalbe einzuladen und die auch mal zu fragen, wie das eigentlich so ist, wie das zustande kam. Weil und wie lange das gedauert hat und so. Willst du kurz erzählen, was das ist, das Schwalbe Click Valve heißt?
Also nur zu den aktuellen Ventilen, die wir alle kennen. Ich verwende ja zum Beispiel hauptsächlich Autoventile bei meinen Fahrrädern. Ja. Die haben, weil da passt irgendwie alles, was man aber bei, und die haben ein relativ großes Loch in der Felge, was meines Erachtens heutzutage nicht mehr so schlimm ist, weil die Felgen ja alle breiter werden. Aber egal.
Ja, aber bei einem Rennrad
ja,
wird es trotzdem knapp.
Nee, schon klar. Und dann haben die auch zum Beispiel Funktionalitäten nicht, die mir egal sind. Also zum Beispiel kann man keine Dichtmilch einfüllen dadurch oder sowas. Mhm. Das geht nicht beim Autoventil. Und das mit dem Druck ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Das früher konnte man ja nicht so, wollte man ganz viel Druck haben und es konnten die Autoventile nicht. Aber das geht.
Was man
also
aber immer machen muss,
ist
weil nicht mehr so viel Druck verwendet wird.
Aber was viele eben wissen, du hast dann zum Beispiel bei einer Handpumpe, bei der Tankstelle ist ja was anderes, aber bei der Handpumpe musst du dann den Pumpenaufsatz drauf tun und irgendwie verriegeln, entweder nach unten drücken oder nach oben, je nachdem, wie das Ding funktioniert. Und dann hält es mal ordentlich da drauf oder nicht, die Luft pfeift daneben oder nicht. Und beim französischen Ventil oder Sclaveron, oder gibt es noch einen Namen für diese Ventile?
Presta.
Also ich gehe nicht auf Dunlop-Ventile ein. Gibt es die noch?
Die gibt es noch, ja, aber sehr selten. Aber die gibt es immer noch. Ja. Und vor allem, wenn du irgendwie ein altes Hollandrad hast oder ein altes deutsches Fahrrad oder so, da gibt es ja noch, wir wissen ja, 73 Millionen oder so in deutschen Kellern. Da sind die noch drauf, ja.
Also, aber auf die gehe ich trotzdem nicht ein, weil die sind indiskutabel. Die werden, ja, weiß ich nicht. Aber was üblich ist im Sport oder auch wenn ich in den Laden gehe heutzutage, ein Fahrrad kaufe, das irgendwie über 500 Euro kostet, dann ist da kein Dunlop-Ventil drin, sondern eben Presta oder so. Und diese Presta-Ventile, da muss man ja immer ein bisschen aufschrauben oben, dann den Pumpenkopf aufsetzen, den verriegeln und dann pumpen. Manchmal verbiegt das Ventilchen, dann muss man es wieder gerade richten, dann ist vielleicht kaputt. Und dann,
ja, wenn du das mehrfach gerade gerichtet hast, dann bricht es halt ab, ne?
Ja. Und das ist, und aber immer hat man dieses Verriegeln und ist es drauf und ist es dicht und dann setzt man die Pumpe an, dann zeigt es den Druck nicht an, dann muss man es nochmal machen, ein bisschen, ah, jetzt geht's und so. Und dann natürlich auch diese Sache mit Tubeless, wenn man ordentlich Druck schnell reinbringen will, auch noch so ein Ding. Und Click Valve, alles easy. Wie, also mir wurde so erklärt, ja okay, du kennst doch Gardena, ne? Also draufstecken, loslegen.
Ah, aha.
Du steckst, jeder kennt es irgendwie, diese Gardena-Ventile für Schläuche und so.
Ja, für den Gartenschlauch, ne? Drauf. Und die Pistolen, die man draufsetzen kann und Rasensprenger und so.
Genau, also du nimmst diesen Pumpenkopf, also es gibt natürlich Adapter dafür, aber du nimmst diesen Pumpenkopf, es gibt von SKS auch schon erste Pumpen, die standardmäßig den Kopf drauf haben und den steckst du einfach drauf und dann hält er, dann pumpst du und nimmst ihn wieder weg.
Ja.
Das ist so easy, es ist so angenehm und ja, und die ersten... Also es gibt auch schon jetzt von Schwalbe liefert die ersten Schläuche aus, die original dieses Ventil schon drin haben. Und ansonsten kauft man sich die Ventile, jetzt diese Presta-Ventile, die kann man, Autoventil ist nicht vorgesehen irgendwie auszutauschen, da brauchst du einen neuen Schlauch.
Aber nee, brauchst du
Presta-Ventil,
nicht.
Presta-Ventil.
Aber sprich weiter, ich erklär's dir.
Aber beim Presta-Ventil kannst du das Ventil rausschrauben und das Klick reinschrauben. Habe ich doch richtig verstanden.
Ja, das ist richtig, ja.
Und also da bin ich mal gespannt, ob sie da tatsächlich das Rad neu erfunden haben.
Ja, und das ist so ein kleines Ding, ne? Und das kann noch ein bisschen dauern, bis sich das durchgesetzt hat, hat mir einer von Schwalbe erzählt, weil bei den Fahrradherstellern, da liegen halt noch sehr viel Schläuche rum, ne? Und die haben halt,
ja, klar.
Die haben halt schon Ventile drin. Und das ist aber, wenn du jetzt vorhast, darauf umzusteigen, dann ist das relativ einfach. Ich wollte ein Adapter-Set haben, aber ich war zu spät dort. Die hatten 900 dabei wohl auf der Eurobike, aber die haben sie am ersten Tag schon alle verschenkt. Und ich sag mal, das kostet vielleicht 10 Euro oder so pro Rad, sowas. Und wenn du jetzt in deinem Haushalt mehrere Fahrräder hast mit unterschiedlichen Ventilen, dann kannst du die für relativ wenig Geld, einfach indem du entweder das Ventil austauschst oder einen Adapter draufschraubst, alle aufs gleiche Format bringen und dann mit der gleichen Pumpe aufpumpen.
Ja, also manche in dieser... Weißt du, in unserer Blase, da gibt es ja schon Menschen, die 5 Räder haben oder so, alleine.
Ja, oder wenn du eine Familie hast,
ne? Also wenn da 4 Leute im Haushalt wohnen, oder so, dann hast du ja, sagen wir mal, schon mal 4 Räder.
Und dann sind irgendwie Stadträder, also bei uns ist so, Stadträder haben Schrader, also Autoventile drin. Mein Mountainbike und mein Gravelrad haben Presta-Ventile drin. Und wenn man jetzt unterwegs ist mit gemischter, ein Stadtrad dabei, ein Mountainbike zum Beispiel, dann bräuchte man schon, also hat man 2 unterschiedliche Ventile. Und auf das Autoventil, da kann man einen Adapter draufschrauben, der dann mit dem Click Valve funktioniert, also der dann als Click Valve funktioniert. Weil das Click Valve funktioniert so ähnlich wie ein Autoventil. Das hat innen auch so ein Stiftchen drin. Hast du es mal angeguckt?
Ja.
Und
ich habe mir mal so ein, ja, also ich hab eins mitgenommen, aha, von den Ventilen. Und dann habe ich mir mal dieses Video auch angeguckt, wie es funktioniert.
Ja.
Das kann sich jeder anschauen auf der Schwalbe-Webseite.
Ja, ja.
Einfach mal hingehen.
Ja, mach das mal.
Und sich angucken, was da die Idee dahinter ist. Und
der
und wenn
Typ, der das erfunden hat, der hatte wohl einfach keine Lust, verschiedene Ventile, also Adapter dafür zu haben. Und was ihn auch gestört hat, so wie bei dir, ist, dass man das immer festklemmen muss.
Ja, weil manchmal zum Beispiel bei 20 Zoll Rädern, die ich ja viel im Einsatz habe,
ja,
je nach Speichenstellung kriegst du diesen Scheißhebel nicht hoch,
ja,
von der... Von der Pumpe. Und dann, was muss ich denn jetzt? Und dann kaufst du eine neue Pumpe oder gehst doch zur Tankstelle. Ist wirklich lästig. Ne?
Also das ist,
muss das man
ist
rumbiegen wirklich, und fummeln.
Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache, finde ich. Und ich werde, also ich werde, sobald es die gibt, hole ich mir das und probiere es aus. Eine Sache noch, das ist patentgeschützt, also ziemlich tief patentgeschützt ist es. Allerdings nicht in allen Ländern, weil das kann sich selbst Schwalbe nicht leisten auf der ganzen Welt.
Schwalbe hat es aktuell exklusiv für Europa und in den USA zum Beispiel, da hat es jemand anders.
Ah, okay. Und dann gibt es Länder, in denen es gar nicht geschützt ist, glaube ich. Allerdings in Europa ist es so, dass du keine Ventile oder Produkte, die das haben, einführen kannst, die das haben, das nicht von Schwalbe ist. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Es kann auch sein, also ganz genau weiß ich es nicht, dass das jetzt für einen Zeitraum ist. Ich sage jetzt mal irgendwie so, dass das für 3 Jahre oder 5 oder was weiß ich ist und dann jeder andere Schlauchhersteller das einfach auch machen kann. Es ergibt ja auch Sinn, wenn man das weltweit haben will, dass das einfach, keine Ahnung, ob ein Autoventil an Schrader Lizenzgebühren geht, wer auch immer Schrader ist oder war.
Ja, das kann auch mal so gewesen sein, vielleicht für eine bestimmte Zeit, dann ist das Patent ausgelaufen und ja, so funktioniert das halt. Allerdings ist es ja so, das ist relativ inklusiv, sage ich mal. Ne? Also du kannst jetzt, wenn du das haben willst, dann kannst du es halt sehr einfach und günstig austauschen. Und gut, im Moment gibt es, glaube ich, die Pumpenköpfe nur von SKS. Aber wenn die Leute, also wenn die Firmen Lizenzgebühren zahlen, dann können sie auch Pumpenköpfe für das Schwalbe-System machen. Wie hoch die Gebühren sind, weiß ich natürlich nicht, aber also es geht auf jeden Fall. Das ist wohl kein Problem. Man muss nur zahlen.
So. Vielleicht gibt es auch irgendwo auf dem Markt bei Amazon oder Ali, whatever, Pumpen, die das System haben und erstmal keine Lizenzgebühr zahlen.
Ja, mit Sicherheit. Garantiert, ja.
Aber nichtsdestotrotz, das ist irgendwie, es ist nicht hochtechnisch, es ist nicht elektronisch, es ist für alle verwendbar und keine Ahnung, also es ist faszinierend, das, was so ein kleines Ding unter Umständen an Auswirkungen haben kann für alle Radfahrende.
Ja, und total überraschend.
Ja, also nicht ganz, also,
nicht ganz, weil gerade so
mit... Ach, weil sie geleakt hatten.
Ach so, nee, es gibt ja zum Beispiel von Stans, kennst du die? Stan...
Ja, Stans No-Tubes.
Ja, genau. Die so eine Dichtmilch herstellen, die haben auch ein alternatives Ventil, mit dem sie eben das Problem angehen, weil du kannst durch dieses... Man kann das relativ leicht rausschrauben, das Ventil von Schwalbe. Ja. Da ist auch ich glaube, eine Ventilkappe dabei mit einem Abschrauber integriert, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist so, da ist eine kleine Kappe dabei,
ja. Also du kannst es relativ leicht rausschrauben und dann kriegst du Dichtmilch dadurch rein. Und das ist auch bei dieses Stans-Ventil, weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das gibt es irgendwie schon seit 1 oder 2 Jahren, auch eine eigene Sache mit Patent drauf und so, das kümmert sich auch ums bessere Zusammenarbeiten mit Tubeless. Ne? Und das heißt, der Pain ist schon länger bekannt und es gibt schon Lösungen. Aber so universell wie das von Schwalbe war es eben bisher nicht. Ne?
Es ist alles irgendwie immer ein bisschen so ein Workaround gewesen, sage ich jetzt mal. Und das konsequent umzusetzen und wie hieß er wieder? Quintana oder heißt er Quintana?
John Quintana.
Und er ist kein Fahrradguru, sondern einfach nur ein schlauer Kopf.
Ja, ein Tüftler vielleicht. Ich weiß es nicht.
So wie der Finne. Nee, der Finne nicht.
Welcher Finne? Der Finne
ist kein Tüftler. Na, über den wir vorhin gesprochen haben.
Ach so, das war der Turn-Entwickler, was ich vorgelesen habe.
Ja, ja. Aber der macht ja schon immer die Turn-Räder, ne?
Ja.
Schon seit vielen Jahren. Und der hat ja mit seinen kleinen Rädern auch was bewegt.
Ja, sollen wir da gleich hingehen, wo du ihn gerade angesprochen hast?
Ja, geh doch hin, weil ich glaube, du warst bei Turn und hast das große Rad angeguckt.
Ja, nicht nur angeguckt, ich habe sie auch Probe gefahren. Ich habe mehrere Turn-Räder ausprobiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ach, das mit den Probefahrten auf der Autobike ist ja immer eine Sache. Es ist schön, aber so richtig testen kann man da jetzt auch nichts. Ne? Also du kannst ja jetzt zum Beispiel nicht ins Gelände gehen und so. Aber ich habe mir vorgenommen, weil ich
Man kann, na, also klassisch wird ja ins Parkhaus gefahren, rauf, Bergsteigfähigkeit getestet, runter, Kurvenfähigkeit getestet.
Das stimmt, das habe ich
beim Lastenrad, wie fühlt sich das an in der Kurve im Parkhaus? Weil die sind ja, nicht unbedingt ergonomisch, sage ich mal, Parkhäuser.
Du erinnerst
herausfordernd vielleicht.
Du erinnerst dich ja an mein Hopper-Abenteuer, oder? An meine
Hast du das im Parkhaus umgeworfen?
Nein, da habe ich es nicht umgeworfen, aber hatte ich da Schweiß auf der Stirn und rutschige Hände, als ich da runtergefahren bin. Heimatland.
Oh weh, oh weh.
Mir wurde ja danach gesagt, dass das hätte ich nicht machen dürfen, aber hallo?
Warum nicht?
Das kannst du.
Ich meine, du bist ja jetzt keine Treppe runtergefahren, du bist ein Parkhaus.
Ja, und wenn ich jetzt in einer kleinen Stadt unterwegs bin mit engen Gässchen oder so, dann kann ich ja durchaus auch mal in die Verlegenheit kommen, um eine enge Kurve rumfahren zu müssen, ne, den Berg runter.
Ja, oder du wohnst in einem modernen Wohnkomplex, wo du in der Tiefgarage die Fahrradabstellplätze hast, ne?
Ja, und dann habe ich so eine coole Autoauffahrt, so tschu, 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 mit einem Twister-Lollipop Auf- und Abfahrt, ne? Ich finde die ja schon cool.
Ja.
Ja, genau.
Wo es dir schwindlig ist oben. Ha?
Wo es dir schwindelig
ist. Ja, genau. Und auf dem Weg rauf und runter hast du immer Angst, dass das Auto seitlich irgendwo anschrammt.
Mhm. Okay, also ich war Probefahren und ich bin an den Turnstand und irgendwie hat der gesagt, ja, jetzt komm, probier mal das Orox aus. Das ist ja, seit wann gibt's das?
Ich glaube, seit Anfang des Jahres, als wir in Düsseldorf waren, da war es ja so gerade vorgestellt, wann war das, im April, ne?
Ja, März oder April.
Also
ja.
Ich würde mal Frühjahr sagen. Dass das vorgestellt wurde. So noch zur Drecksaison mit den dicken Reifen.
Ja, also um für die Höris, die es noch nicht kennen, das kurz zu erklären. Also das Orox ist ein von Turn, also T-E-R-N, das sind die bekannt sind für früher hauptsächlich Falträder und jetzt die kleinen, kompakten, wie nennen sie, Longtail-Cargo-Bikes, ja. Also Kompakt-Cargo-Bikes, da sind sie eigentlich, die haben das quasi mit erschaffen, oder? Die Kategorie.
Ja, also die Kategorie Longtail haben sie nicht erschaffen.
Nicht, aber mit
das
kleinen
war schon
Rädern.
Eher halt, irgendwie Juba, ne? Oder sonst wer. Aber das auf 20 Zoll zu machen, dann kann man ja das auch noch ein bisschen für eng. Okay, die kommen aus Taiwan. Insofern, da ist ein bisschen enger.
Ja.
Und also das kompakt zu gestalten, leicht, also die haben, dann haben sie ja so den Lenker, den man umklappen kann, damit man es noch ein bisschen verstauen kann. Und manche stellen es tatsächlich hinten auf die Hinterbeinchen, sage ich jetzt mal, dass man es wegräumen kann.
Ja, das kann man angeblich.
Also die machen. die haben einiges erfunden, aber das ist, glaube ich, die am wenigsten wichtige Funktion. Einfach ein kompaktes Rad, wo du ordentlich Lasten, Kinder und auch Menschen damit, also erwachsene Menschen damit transportieren kannst. Also es ist ja erlaubt mittlerweile bei uns. Und das ein oder andere Turn kann das auch vom Gewicht her. Nicht alle.
Ja, so, womit wir beim Orox sind, ne? Das Orox kam für mich ziemlich überraschend, weil es ist ein Rad mit großen Rädern und es sieht bullig aus, also es ist, ja, wie so ein Land Rover für die Straße ungefähr, ne? Gibt es auch in Land Roverigen Farben, also so braun, olivgrün und das erste, was ich gefahren war, oder das erste, was ich gefahren bin, war die 29 Zoll Version mit relativ breiten Reifen, ich sag mal, na gut, so Mountainbike-artigen, aber mit einem Profil, das schon eher auf der Straße abrollt, ich sag mal so 2,4 Zoll vielleicht breit, die Reifen. Und es ist auch ein Longtail, das heißt, es hat fest montiert einen Haufen Gepäckträger, beziehungsweise vorne kannst einen Gepäckträger montieren, finde ich ja mittlerweile, also das kommt zum Glück bei immer mehr Rädern, dass du vorne Gepäckträger montieren kannst. Und ja. Auf dem hinteren Gepäckträger, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind es mindestens 80 Kilo, die du da drauf setzen kannst.
Ich glaube, es sind 80.
Ja, sagen wir mal 80. Und wenn 80 draufstehen, dann kannst du auch mal kurzfristig schwerere Leute mit transportieren. Und ich sage Leute, weil man kann auch eine Sitzbank montieren. Du kannst viel von dem Zubehör, was es für die anderen Turnräder auch gibt, da verwenden. Also Fußrasten, ja. Taschen, alles Mögliche kannst du da drauf machen. Und es hat sehr breiten, manche sagen zu breiten Mountainbike-Lenker drauf. Was noch? Ich glaube, Beleuchtung ist dran, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Also es ist natürlich.
Ach so, es ist ein E-Bike.
Klar. Ne?
Ja.
Also mit Bosch-Antrieb.
Bosch-Antrieb, so ja.
Die anderen Turn auch. Und ja, es ist eine neue Kategorie Fahrrad.
Ja.
Wieder mal.
Und es, also fährt, es
ist ja so ein, wie du sagst, ein Jeep- oder Safari-Fahrrad. Ne?
Ja, ja.
Also
es ist groß.
Es ist groß, aber das ist, weil es so ein bisschen Mountainbike-artig ist, auch sitzt du da so drin. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich hatte eine XL-Version draufgesetzt, also so richtig so eingepasst in das Ding, ne? Und konnte super fahren. Also es ist auch gut ausgestattet mit guten Bremsen und so, ne? Gehört dann auch dazu. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Da könnte ich mir vorstellen, also auch entweder längere Touren oder dann, ich würde auch in der Stadt mit rumfahren, wobei da ein kleineres schon praktischer ist. Aber du kannst recht schnell fahren damit auch. Also ist spurtreu. Und ja, du kannst halt ganz viel Zeug draufladen, dran schrauben, hat, was weiß ich, ganz viel so Anschraubösen. Also kannst auch Touren dazu machen. Es gibt bei YouTube ein Video von Markus Spitz, ich glaube so heißt er, der Deutsche, der in Edinburgh wohnt, weißt, der die
Bikepacking-Sachen
macht.
Und
ja.
Der hat ein Video gemacht, da ist er mit einer Frau zusammengefahren und die hatten auch die Fatbike-Variante dabei. Das sind dann 26 Zoll mit 5 Zoll breite Reifen oder so diese Fatbike-Reifen.
Ich glaube, 4 oder 5 Zoll, ja. Also 4 Zoll sind ja schon, wie man leicht ausrechnen kann, 10 Zentimeter. Ja. Also viel breiter sind sie, glaube ich, nicht.
Jedenfalls, die hatten sie auch dabei. Und sind damit bei sehr schlechtem Wetter unterwegs gewesen. Und dann sind sie aber zum Beispiel in Schottland, die waren in Schottland damit unterwegs und da sind sie halt am Strand mit rumgefahren. Und dafür ist es bestimmt auch gut. Und jetzt zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass der in Finnland wohnt, der Chefdesigner. Da ist halt viel Schnee. Beziehungsweise in der Übergangszeit dann, wenn kein Schnee liegt, ist halt Matsch. Und da hat er eben nach einem Rad gesucht, mit dem er auch in den Bedingungen fahren kann. Und da stelle ich mir vor, ist diese Fatbike-Version schon sehr gut geeignet.
Ja.
Hier im christlichen Abendland würde ich sagen, also, oder bei uns jetzt Mitteleuropa, Nicht unbedingt. Da würde ich eher die 29 Zoll Version nehmen, weil ich bin das Fatbike-Ding gefahren und das hat, ja, es ist, fährt sich so ein bisschen kippelig, dadurch, dass dieser Reifen so ballonrund ist, ist es nicht so richtig definiert, wie du gerade fährst. Also du merkst auch, dass da mehr Reibung ist, zum Beispiel. Ja. Und der ist ja sehr weich dann auch. Also wenig Luft drin. Also ich persönlich fand die 29 Zoll Version toll. Und wenn du eben in einer Region wohnst, wo es eben Schnee oder viel Matsch gibt und sowas, oder Straßenbahnschienen, dann ist das bestimmt ganz gut. Also,
ah ja, klar. Nee, das wenn man die Möglichkeit hat und einen Laden hat, zum Beispiel beide da, dann am besten mal ausprobieren. Was ja. Weil das braucht klar ein bisschen mehr Energie. Mit einem E-Motor kann man auch sagen, okay, dann nehme ich halt die dicken Reifen, weil es mir gut gefällt, ja, weil es bequem ist. Also ist okay. Markus Stitz übrigens heißt er. Stitz, genau. Und Bikepacking Scotland ist zum Beispiel so ein Buch, was er geschrieben hat. Und ja, genau, der hatte, ich glaube, von Turn auch das Ding schon mal ausprobiert. Und ja, also ein spannendes Rad, tatsächlich unerwartet von einer Firma, die man eigentlich nur im 20-Zoll-Bereich kennt. Und dann bauen die da so ein Ding. Und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und wer vielleicht mitmacht. Weil ja, Longtail kann man sagen, Eurobike, Longtail Paradise, also
naja, das hat sich schon mehr oder weniger etabliert, ne?
Ja, hat sich etabliert, genau. Auch in verschiedenster Ausprägung, also eben.
Ja, pass auf, lass mich noch von dem zweiten Turn erzählen. Ich glaube, das ist vor relativ kurzer Zeit neu vorgestellt worden, und zwar das Quick Haul Long. Das gibt's auch noch nicht so lange, oder?
Nee, also unabhängig davon, dass man bei Turn gar nicht mehr so richtig durchblickt zwischen den vielen Sachen. Also GSD, SG, wie heißt G-Dingsbooms und dann NB, NBD, New Bike Day, oder?
Ja,
also
ja.
Die haben, irgendwie machen sie dauernd neue Nischen auf.
Also man kann es vielleicht, um's kurz darzustellen, das Quick Haul, das war so ein Kompakt- oder das gibt es immer noch, das Quick Haul, das ist so ein Kompakt-Cargo-Rad, allerdings in normale, also ohne langen Gepäckträger und so.
Ja, aber mit 80 Kilo.
Ja, und relativ günstig, weil das GSD, ja, also Get Stuff Done, oder? Ja. Ist ja relativ teuer auch. Und das Quick Haul, das gibt es jetzt eben in der Langversion, auch mit, ich sag mal, 60 Kilo vielleicht hinten auf dem Gepäckträger, auch mit einem langen Gepäckträger, längerem Radstand, aber immer noch in diesem, ich glaube, 1,90 Meter Bereich oder so, was so ein normales Fahrrad an Länge hat. Und das ist tatsächlich eine günstige Alternative zum GSD. Und ich bin es gefahren, das fährt sich super. Mhm. Und möglicherweise haben sich die von Turn gedacht, ach komm, bevor andere hergehen und gehen da zu einem niedrigeren Preis an das Segment ran, machen wir das doch selber. Ne? Die Verwirrung soll jemand anders aufklären, weil ein paar Vorteile wird ja vielleicht das GSD auch noch haben, das weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht Faltbarkeit oder sonst irgendwas. Jedenfalls, also Quick Haul, falls ihr auf der Suche seid nach einem kleinen Cargo-Bike mit zwei Sitzplätzen hinten drauf oder Platz für eine halbe Euro-Palette oder so. Das Quick Haul Long ist da durchaus eine gute Alternative.
Also ich kann dir sagen, was das Quick Haul Long nicht kann. Es kann nämlich im Gegensatz zum GSD keine zwei Batterien aufnehmen. Es hat tatsächlich nur eine, weil es einfach ein bisschen kürzer ist.
Ah.
Und da passen keine zwei Batterien rein. Das ist so ein Ding. Und aber wer mit der Standardbatterie klarkommt, nur in der Stadt oder sowas, da reicht das. Ne? Also da brauchst du keine zwei Batterien und sparst halt dadurch auch nochmal 600-700 Euro allein an der Batterie.
Okay, gut. Wollen wir weitergehen, Thomas, mit einer Sache von dir wieder?
Ja, jetzt, ich bin ja reingegrätscht, habe aber jetzt vergessen, warum.
Ah, du wolltest irgendwas zu den Cargo-Dingern, aber ich glaube nicht, dass man
ja,
das...
Aber, ja, nur ganz kurz wollte ich nochmal auf Schwalbe zurück. Da habe ich nämlich vergessen, dass Schwalbe seine CI und seinen Markenauftritt und alles massiv verändert in den letzten Jahren. Und das hat aber, also ich nehme so wahr und sie sagen es, dass es eben wirklich nicht nur Marketing ist, sondern dass sie tatsächlich nachhaltig werden wollen und das konsequent durchziehen. Man sieht schon daran, dass der Stand, den sie haben, immer wieder auf allen Messen auftaucht. Das ist immer derselbe Stand. Das ist ein Gerüstkonstrukt mit Holzplatten dazwischen, einfachen, unbeschichteten. Und da stellen sie ihre Räder und beziehungsweise ihre Reifen rein und den verwenden sie immer wieder, bauen ihn zusammen. Da wird kein Dschungel aufgebaut, keine Themenparadiese und keine Hightech-Bilder oder sowas. Die haben ihre Monitore und ihre Sachen. Also das ist das eine, was natürlich klein ist, aber trotzdem auch irgendwie dazu passt. Und dann haben sie ziemlich viel Recycling-Gummi schon in ihren Reifen.
Ja.
Und das ziehen sie konsequent durch, weil das Material ist da und es geht. Und das finde ich durchaus in Ordnung, auch wenn ich manchmal über die komischen Reifenbezeichnungen schimpfe.
Ja, aber was ich gesehen habe, ist, dass sie ihre hübsche Schwalbe, ne, dieses Schwalbe-Logo, das wir seit dem letzten Jahr haben, teilweise, also ich habe Reifen gesehen, da war nur auf den Seitenflanken, war nur dieses kleine Schwälbchen drauf.
Ja, die werden alle neu gemacht. Alle Flanken werden neu, sukzessive werden die deutlich reduziert. Keine riesen Schriftzüge mehr. Also ein bisschen dezenter,
ah, ja.
Nicht mehr so laut.
Okay. Und
das finde ich sehr angenehm. Ja. Also das nur dazu. Das ist für manche wichtig, manchen ist egal. Aber ja. Anderes Thema. Longtails, wie gesagt, sind ja überall. Und von... da sie schon auch bei vielen Gruppen angekommen sind und natürlich auch bei Studenten. Es gibt die Bauhaus-Universität in Weimar.
Aha.
Und da standen Konzept auf dem Messestand von Gates, weil es hat einen Riemen und es ist eins der wenigen Fahrräder, die keinen Motor hatten. Ich weiß nicht, ob sie ihn vergessen haben oder ob sie einfach gesagt haben, okay, wir probieren das mal, ob es auch ohne Motor geht. Je nach Topografie kann man Lastenräder ja auch ohne Motor bedienen.
Durchaus.
Soll halt günstig sein und vielfältig einsetzbar. Also es ist eine Studie noch. Das Rad nennt sich Duck 20 Daily Utility Cycle. Aha. Und ist eine Diplomarbeit und erinnert mich, also es ist sehr, du hast ja das Wort utilitaristisch mal genannt und es ist, ja, das hat Stecksysteme dran, wo man alles Mögliche mit Expandern oder was man gerade zur Hand hat, einfach festbindet und festmacht und du kannst vorne, glaube ich, 40 Kilo draufpacken, hinten 80 und robuste Beschichtung. Also einfach ein Nutzfahrzeug.
Ja.
Und sowas gibt es ja auch. Also es hat mich ein bisschen an Cake erinnert, an das Pedelec, das die vorgestellt hatten, das leider nicht mehr produziert wird und auch irgendwie ein bisschen teuer war, aber egal. Also wirklich unbedingt Funktion vor Form in dem Fall. Und ich habe ein Bild gemacht davon, und ansonsten einfach mal suchen, Bauhaus, Universität.
Ja, wir haben einen Link dazu auch. Also angucken. Du hast ja einen Link dazu gepostet, das habe ich mir gerade angeguckt. Ja, sieht funktional aus.
Ja. Also der Link gibt nicht viel her, die hatten so einen kleinen Flyer gedruckt, der lag da rum. Da ist es ein bisschen schöner erklärt. Das Everyday Cycle und was die Idee dahinter ist. Es ist ja eine Bachelorarbeit, aber funktioniert. Ich weiß nicht, es ist in dem schönen Orange. Aha. Und auf der anderen Seite des Flyers ist es in dem sehr hübschen Hellblau. Ich weiß nicht, wie viele Räder sie gebaut haben, aber die probieren damit rum. Vielleicht nimmt es auch ein Hersteller als Inspiration. Und übernimmt es vielleicht in sein Programm, vielleicht auch noch einen Motor rein. Hier in Stuttgart bräuchte man ja unbedingt einen Motor. Aber es ist ein schönes Ding. Und es ist ja einfach im Gegensatz zu anderen Messeattraktionen.
Dann lass uns vielleicht mal, dann lass uns doch noch zu einem anderen Hochschulprojekt kommen. Vielleicht hast du das auch gesehen. Ich teile mal eben mein Fenster mit dir.
Also neben den...
Und zwar das hier. Hast du das gesehen?
Ich warte gerade, das zeigt sich gleich noch bei mir. Nein, habe ich nicht gesehen.
Also am Stand von Cargo, die aus Koblenz, ne, zu RTI gehören die Ergon und der Hersteller, also aus Koblenz, die stellen ja haben ja angefangen mit so einem großen Cargo-Bike und jetzt haben sie, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren haben sie so ein kleineres, seltsames.
Die haben es letztes Jahr vorgestellt, da wo du eine Bierkiste zwischen die Beine
kriegst. Ja, genau. Und die haben, ich war leider nicht am Stand, das habe ich danach gesehen, irgendwo im Hintergrund ist jemand bei einem YouTube-Video sehr da vorbeigelaufen und hat irgendwie kurz hingedeutet und dachte ich, ja, was ist das? Und dann habe ich bei denen noch mal auf Instagram geguckt. Und das ist ein Fahrrad mit Dach, mit einem faltbaren Dach und Wetterschutz. Und das ist wirklich
geil. Aber ein Zweirad.
Ach so, ja, ein Zweirad. Und du sitzt aufrecht drin. Allerdings hat es so eine Art... Also es hat einen Sitz mit Lehne. Trotzdem ist es kein Sesselrad jetzt, so wie man die klassisch kennt. Also du bist jetzt nicht niedrig, sondern du bist fast. Also ich glaube, die Pedale sind schon ein bisschen weiter vorne, als sie bei einem normalen Rad sind. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wenn du da absteigst oder wenn du einen Fuß auf den Boden setzt oder raus wegnimmst, dass du damit auf den Boden gehen kannst, ne? So Flat-Foot-Technologie
mäßig. Genau. So sieht es aus. Ergibt auch Sinn, weil du musst ja dein Konstrukt halten.
Ja, das hat ja
trotzdem ein bisschen anderen Schwerpunkt.
Und zu dem Ding gibt es umfangreiche Forschungen und Bürgerbefragungen, alles Mögliche. Also die haben da echt viel, viel Arbeit reingesteckt. Und ich finde es auch ganz gut gemacht, weil die haben eben dieses Dach, du hast ein Sonnendach, das ist ja auch wichtig und du kannst dann eben zusätzlich noch eine Windschutzscheibe reinklappen. Und dadurch, dass das Ganze, also es ist halt ein integriertes Fahrrad, das heißt, diese sämtlichen Mechanismen, Dach und sowas, die sind quasi schon mitgedacht bei dem Rad.
Ja.
Oh, Dach mitgedacht, super, gell? Und
wie heißt das Ding?
Das heißt Dave, also DAVE. Ich hab auch einen Link dazu, wenn du magst. Brauchst du ihn gleich oder später? Das ist mit der Hochschule Darmstadt zusammen entwickelt worden. Mhm. Also wirklich ein interessantes Ding. Leider habe ich es auf der Messe nicht gesehen. Also da, ja, da mache ich auch einen Link mit in die Shownotes.
Unbedingt,
das ist wirklich interessant. Ich habe, wo habe ich es denn?
Also, es ist Darmstadt Vehicle. Daher kommt der Name.
Ah, okay.
DAVE, Darmstadt Vehicle. Habe ich gerade geschwind. Die Skizzen sehen schon was älter aus. Also die haben anscheinend Bürger befragt und alles. Das ist ja durchaus spannend.
Also
und deine und auch einfach diesen Regenschutz. Also weil.
Ja, also ja, du hast Regenschutz und du hast auch noch Sonnenschutz. Das ist ja durchaus auch eine wichtige Sache, ne? Also das ist ja, kommt ja jetzt leider auch immer mehr, ne? Aber es gibt ja auch in anderen Ländern, sagen wir mal, Indien oder so oder Teheran oder also in Ländern, die so ein Meer haben. Oder da darf ich jetzt mich nicht zu weit. Also wo es eben irgendwie heißer ist, da ist ja durchaus auch ein Sonnenschutz praktisch, ne? Motorräder zum Beispiel haben sowas öfter. Oder Rikschas.
Motorräder in Sonnenschutz? Ach so.
Wie?
Mhm. Ja, das gibt's.
Motorräder?
Dort.
Also dort, ja. Also in Deutschland in nicht.
Afrikanischen Ländern.
Ja, in afrikanischen oder asiatischen Ländern, wo halt das Motorrad oder der Motorroller quasi ein Verkehrsmittel ist. Nicht so wie bei uns, hauptsächlich zum Spaß.
Ja,
oder nur so in der Stadt. Also wo das richtig eingesetzt wird auch. Also das nochmal zum Thema Hochschulprojekte, ne? Finde ich super spannend.
Nee, das allerdings, ja, das ist tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen. Habe ich nicht gesehen. Bauhaus gesehen, ohne Motor und dann eben das mit. Von der Optik erinnert es mich ja ein ganz kleines bisschen an den BMW-Rollern aus den 90ern, glaube ich, BMW C1.
Das ist natürlich... Ein
Wahnsinns-Flop vor dem Herrn damals. Aber auch letztes Jahr hat Bergamont zum Beispiel so ein Fahrrad mit einem großen Dach vorgestellt auf der Eurobike. Das allerdings ein bisschen zu viel war, meines Erachtens. Also das war ein richtiges großes Cargo-Bike mit einem Dach oben drüber. Und da geht es natürlich schnell in der Gewichtsklasse auch, die man nicht bewegen will und kann.
Ja.
Und das ist ja schon eher kompakt für eine Person, ja. Also
ich finde es vom Design her eigentlich, also ich so die Designsprache, die geht so, erinnert mich so ein bisschen an Urban Arrow vielleicht, wenn ich so grob so die
wobei die Cargo selbst, die haben ja auch diese
oder Cargo, ne? Auch, ja, die ja auch an dem orientiert sind, also so diese so leicht flächig, also diese Aluminiumstrukturen mit abgesetzt schwarz dabei. Ich finde das echt ganz gut gemacht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Da kann man mal abwarten, ja. Und es hat einen klassischen Antriebsmotor drin.
Boah, habe ich nicht nachgeguckt, aber mein Gott, ja.
Ja.
Warte mal. Ja, da geht, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, da geht ein Riemen ans Hinterrad. Und ich glaube, es ist ein Hinterrad-Nabenmotor. Aber ich denke mal, sowas ist eher nebensächlich jetzt.
Ach so. Hans, weißt du vielleicht, warum du das Rad nicht gesehen hast?
Nee.
Das stand nicht in Full-Size da. Das ist nur ein kleines Modellchen gewesen.
Ach.
Ja, warte mal. 1 zu 10 vielleicht.
Ich habe hier... Aber ich bin eh nicht...
Da kann nur das Sandmännchen drauf fahren.
Ah, aber okay. Das macht ja nichts. Hm? Guck mal, ich habe mir nämlich bei Instagram habe ich mir ein Video angeguckt und siehst du, da steht der Typ davor.
Ja,
genau. Und dann...
Ja, aber wenn... Also schaut auch... Ich bin ja noch kein ganz großer Instagrammer, aber schaut euch da einfach mal auf dem Account von Cargo Bike vorbei und hört euch an, was da zu erzählen gibt.
Oh, guck mal, der lenkt gerade. Siehst du das?
Ja, aber es tut sich nichts, oder?
Stimmt. Aber, aber süß, wie er halt mit der großen Hand an das kleine, an den kleinen
Lenker ranfasst. Aber es ist wirklich so schön gemacht, wenn du das siehst und denkst, das wäre 1:1
ja.
im Stand, aber ist es nicht. Insofern, weshalb ich das sage mit den Motoren, weil das ist ja ein Riesenthema, die vielen Motoren und die unterschiedlichen Motorenkonzepte.
Ja.
Weiß nicht, ob man da schon drauf wechseln soll.
Kann man machen, ja.
Ich wollte dich
eben vorher, weil du bei der Hochschule warst, wollte ich das noch mit reinbringen. Ansonsten sind natürlich Motoren immer geil. Ne? Ich meine, das ist die Zukunft.
Ja, und jeder macht einen Motor. Also Monty hat ja auch einen neuen Motor, beziehungsweise Beace so einen kleinen, leichten Motor. Und wer nicht alles? Ne?
Ja, haben die einen neuen?
Ja, der stand am Stand auch in so einem kleinen Schaufensterchen. Mhm. Also so diese, ich nenne es jetzt einfach mal Bosch SX-Klasse. Und Beace haben wir uns ja nach Düsseldorf, glaube ich, unterhalten auch. Die haben ja die Marke Monty für ihre Cargo-Bikes reaktiviert.
Ja.
Und die lösen sich mit den eigenen Motoren eben von Bosch ein Stück weit, weil für viele Märkte ist es nicht wichtig, da muss der Motor gut funktionieren.
Ja.
Und da ist es nicht wichtig, was da für ein Name draufsteht. Und insofern ist es schon spannend, was sich da tut und wie und ob das auch Auswirkungen auf die beiden marktführenden Firmen hat.
Mhm.
Wie weit das auch die Entwicklung beeinflusst bei Shimano oder bei Bosch, sage ich jetzt mal, oder Bafang.
Na, dann geh doch noch mal weiter ins Detail.
Was ich gefahren habe tatsächlich, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, endlich mal das auszuprobieren, ist von der, wenn wir schon vorhin bei Schwalbe bei Nachhaltigkeit sind, von einer Firma, die auch nachhaltig produzieren möchte, nämlich in Schottland, Intradrive.
Ah, da habe ich Bilder von dir gesehen, ja.
Die, ich glaube, so vor 5 Jahren schon ihre ersten Prototypen vorgestellt haben. Es ist ein Motor mit integriertem Getriebe, also ähnlich wie Pinion MGU, also Motor Gearbox Unit. Ein bisschen anderes System, speziell tatsächlich auch, also es ist relativ leicht und robust konstruiert, fährt gut. Ich konnte es das erste Mal ausprobieren. Die haben auch ein Crowdfunding gemacht, um in die Werkzeuge gehen zu können. Also es ist eine sehr kleine Firma.
Ja.
Und das Crowdfunding hat geklappt. Sie gehen in die Werkzeuge. Im Herbst gibt es eine Nullserie. Und dann im Frühjahr soll es mit der Serie losgehen. Und die gehen auch mit dem Antriebssystem auch an kleine Hersteller, aber wünschen sich natürlich auch, dass es größere machen. Wird sich zeigen. Also funktioniert, tut sehr gut. Es ist so ausgelegt, dass du da auch in Schottland das ganze Jahr überfahren kannst damit. Mhm. Also es ist äußerst wassergeschützt und robust. Und da bin ich mal gespannt, was passiert und welchen Preis die da hinkriegen, ob man das konkurrenzfähig machen kann. Was sie gemacht haben, von Anfang an, also vor 5 Jahren schon, und das ist auch kein Geheimnis, und eins der wenigen Sachen, die aus denen auch Shimano kein Geheimnis macht, sie haben dieselbe Motoranbindung wie Shimano.
Was heißt das?
Also, naja, so ein Motor ist ja mit an drei Befestigungspunkten in den meisten Fällen am Rahmen festgemacht.
Ach, okay.
Und diese Definition, wo der festgemacht ist, die ist baugleich mit Shimano. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Rad bauen möchte, dann kann man eine Shimano-Aufnahme nehmen und kann den Motor da reinschrauben. Und das macht jetzt möglicherweise die Arbeit einfacher, weil man muss da nichts neu entwickeln. Wenn du ein kleiner Hersteller bist, dann ist es schon ein Aufwand, eine Motoraufnahme zu machen. Und da nimmst du halt einfach von der Stange was.
Ja, oder wenn du später mal das Rad gekauft hast und du möchtest einen anderen Motor reinbauen, meinetwegen, der ist kaputt oder so, und du hast ja da noch einen anderen liegen, dann würde das vielleicht auch gehen, weiß nicht.
Theoretisch ja, aber schon eher was für Freaks dann, weil natürlich kannst du deine anderen Komponenten nicht mehr weiterverwenden. Also ja, es ist kein Aftermarket-Teil.
Ja.
Aber es funktioniert gut. Also die Schaltung funktioniert wirklich schön. Ich bin sehr gespannt.
Und kann die auch Automatik und sowas?
Wie das weitergeht. Da arbeiten sie natürlich dran, das ist klar. Also sie schaltet aktuell automatisch runter, aber vollautomatisch funktioniert sie, glaube ich, noch nicht. Nagelt mich nicht fest. Also, aber sie funktioniert angenehm, ist auch von der Lautstärke okay. Also jetzt im Vergleich mit einer Pinion oder so zum Beispiel, das ist durchaus in Ordnung. Und es wird alles in Edinburgh und Umgebung produziert. Das ist so ihr Ziel einfach.
Aha. Okay.
Und es hat so lange gedauert, weil es so gut sein soll. Ich habe nicht mit dem Entwickler gesprochen, sondern mit dem Kierden von der den Vertrieb dort macht. Also es sind eine Handvoll Leute, die das Ganze machen. Mhm. Und das, ja, ich wünsche, die hatten auch keinen eigenen Stand. Die waren bei Orange, die es ja noch gibt. Also Orange, die Fahrradfirma.
Ja.
Da war es montiert in dem vollgefederten Rad.
Welche Farbe hatte das Rad?
Also eines der Räder war Orange natürlich, ne? Ist klar.
Ja, cool. Kurze Abschweifung zum Thema Farbe. Auf meinen Probefahrten habe ich sehr viele Leute gesehen, die Nikolai-Räder gefahren haben. Und boah, wenn ich echt zu viel Geld hätte, dann würde ich mir auch einen Nikolai noch leisten. Da gibt's ein aktuelles und ich würde es auf jeden Fall unlackiert nehmen. Weil das ist ja quasi ikonisch. Die erkennst schon von Weitem, ne? Halt Silber,
Alu. Ja, die heißen doch noch Maschinenbau, oder?
Das kann gut sein, ja. Aber
so sehen sie halt aus, ne?
Ja, aber die haben was. Und gerade die E-Bikes jetzt so mit dem, da ist der Akku, ich weiß jetzt nicht genau, welches das war, den finde ich ganz schön eingepasst. Wahrscheinlich irgendeins mit Pinion-Motor drin und so. Und da siehst halt quasi die Frässtrukturen, also wo sie Material weggenommen haben, um Gewicht zu sparen. Das siehst halt von außen, ne? Saturn heißt
es. Ja, die haben da so eine Art Rippe rausgefräst aus dem Ding, ne?
Ich glaube, Saturn heißt es. Und das ist einfach, ich war auch vor einer Weile mal Mountainbike fahren und da kam einer mit seinem Auto an, also wir waren am Parkplatz und haben gewartet und dann kam einer mit seinem Auto an und ja, da war halt hinten drauf ein Nikolai-Fahrrad, ne? Und das hat man halt sofort erkannt. Ja. Es war Silber. Und auch als wir unterwegs waren, er ist ständig auf sein Fahrrad angesprochen worden. Ach genau, Nikolai mit NGU. Also das ist wirklich für Mountainbike-Freundis ein Traum.
Also ich kann ja da nur sagen, die Katze frisst Mäuse, ich mag sie nicht. Ich bin kein Nikolai-Fan, mir gefällt die Optik nicht. Aber das sind Geschmackssachen.
Okay, so. Aber
technisch tipptopp.
Die würden bestimmt, vielleicht haben sie auch irgendwo in ihrer großen verwinkelten Werkstatt eins mit dem Intradrive rumstehen. Würde mich nicht wundern.
Ach so. Ja, wobei die sind ja schon eher, Ja, wobei, das ist ja egal, die können ja sich mal geschwind eine Shimano-Aufnahme fräsen. Na? Das ist ja kein Ding. Ja. Also wenn es da auf Aluminium und Fräsen geht, da bin ich dann doch eher bei den, wie heißen die, Arco 5, wo ich habe dir doch da Bilder gemacht.
Actro, oder?
Nee. Acto 5.
Acto 5, ja. Die aus dem, wo kommen die her, Dresden oder?
Ja, ich denke schon. Also wunderschöne Fahrräder. Da sieht man allerdings nicht irgendwie ein pausermäßiges Gerippe, sondern die sehen einfach nur saugut aus.
Na gut.
Leider finde ich sie gerade nicht in meinen Bildern, aber die waren am Stand von Trickstuff, von dem Bremsenhersteller, und da hatten sie auch eine sehr zurückhaltende Eloxierung, also so ein braun eloxiert, sagen. Sehr elegant, weil die können ja im Gegensatz zu irgendwelchen geschweißten Aluminiumrahmen das Ding ohne Probleme eloxieren, weil es immer der gleiche Werkstoff ist. Das ist dann eine homogene Farbe. Bei geschweißten Rahmen gibt es ja da öfter mal Probleme, dass die dann die Schweißnähte sichtbar sind und hässlich vielleicht sogar.
Ja. Womit wollen wir denn weitermachen?
Also ich habe ja jetzt mein Intradrive, der ja immer noch mechanisch ist.
Bei den Motoren, da gab es eine ganze Menge, ne? Da würde ich sagen, die machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Starten wir gleich mit einem Deep Dive in die Motoren. Und da fragen wir gar nicht nach bei euch, höre ich, ob euch das interessiert. Wir können ja Kapitelmarken reinmachen, ihr könnt ja dann vorspulen, wenn das nichts ist. Oder?
Ja, weil es ist tatsächlich eben, ja, nicht nur Integration, sondern eben auch dieses ganze Thema mechanisch, seriell, Hybrid und so. Das ist ein großes Thema und geht dann eben auch, ja, auch noch ein bisschen weiter. Und für heute hätte ich tatsächlich noch was schon richtig ganz arg klassisch ist.
Aha, erzähl.
Nämlich Reiseräder zum Beispiel.
Mhm.
Reiseräder klassisch ohne Motor. Sowas gibt es ja noch. Sowas gibt es zum Beispiel von der Firma Böttcher, die sowas macht. Und sowas gibt es und hat vielleicht sogar, ist in Deutschland vielleicht sogar wirklich bekannt gemacht worden durch die Firma Velotraum. Velotraum in Walderstadt, im Schwäbischen. Und die hatten auch einen Stand auf der Eurobike mit ihrem neuen Programm, das jetzt nicht spektakulär ist, weil Reiseräder sind nicht spektakulär. Die sollen funktionieren und die sollen nach den Wünschen der Käuferinnen und Käufer ausgestattet werden, und sowas macht Velotraum. Und dieses Jahr hatten sie neben ihren Rädern auch eine neue Gabel ausgestellt, die nicht von ihnen ist, aber zufälligerweise aus demselben Ort kommt. Nämlich auch, beziehungsweise nicht aus dem ganz selben Ort, aber ein paar Kilometer nebenan, aus Calw, kommt die Firma Bike Technology. Ziemlich unbekannt bisher. Wenn man sich tiefer damit beschäftigt, allerdings nicht ungewohnt, dass die plötzlich eine fix und fertig entwickelte, sehr schöne Upside-Down-Reiseradgabel vorgestellt haben.
Aha.
Upside-Down ergibt deswegen Sinn bei einem Reiserad, weil dann dein Gepäck gefedert ist.
Du kannst es quasi, das müssen wir den Hörern nicht erklären, ne? Upside-Down ist ja quasi verkehrt rum, da sind die Tauchrohre oben festgemacht.
Genau, genau.
Und das ist ja das Problem, dass und wenn du Gepäckträger am Vorderrad festmachen willst, so seitliche, ne, so die zum Beispiel, ja, dann müssen die ja an der Gabel irgendwo festgeschraubt werden. Und du könntest jetzt, und dazu ist halt dieses dicke Tauchrohr da, weil in die Standrohre, so heißen die, glaube ich. Da kannst du es ja nicht reinmachen, weil die müssen ja in dieses Tauchrohr reingehen.
Ja, und du kannst sie natürlich auch ganz banal an die Tauchrohre festschrauben, ja, bei deiner Santur, Rockshox, Fox oder was, ja, auch immer. Du hast dann eine massiv gefederte Masse.
Genau, ungefedert.
Ungefedert, ja.
Ja, und das ist eine Scheiße.
Ungefederte, ne? Masse. Und das ist richtig doof. Also dann, da, jedes, du hast ja dann diese, deine, keine Ahnung, 20 Kilo, 25 Kilo, die du da ranhängst, die hängen, die sind ungefedert. Und an der Upside Down hast du die Möglichkeit, die an den Tauchrohren zu befestigen. Das sind diese klassischen drei Befestigungspunkte dran, wo du, was sich beim Gravelrad etabliert hat oder überhaupt in der Reise auch etabliert hat, sodass du verschiedenste Haltesysteme da verwenden, ja, kannst. Und was die Individualisierung angeht, hast du die Möglichkeit, durch das, dass es eine deutsche Firma ist, also das ist der ehemalige Chefentwickler von Magura, der macht diese Gabel, produziert diese Gabel jetzt seit Anfang des Jahres, und man kann sich die auch einfach kaufen, einfach auf die Webseite gehen, bestellen, und was du machen kannst, ist, weil die räumliche Nähe da ist und alles hier in Deutschland zusammengebaut wird, kannst du auch sagen, du hättest die Gabel gern in Rahmenfarbe, sodass, wenn du schon viel Geld ausgibst für dein Rad, da auch alles passt und du nicht sagen musst, okay, Mann, die Rockshox, jetzt ist die halt
und
schwarz
und oder wahrscheinlich
oder rot oder so.
Kannst du dir die dann auch gleich so auf deine Anforderungen anpassen lassen? Was weiß ich, du sagst, ich transportiere so und so viel damit und ich wiege sowas. Können die dir die auch gleich tunen dann?
Das kann sein, ob das sein muss. Es ist ja eine Luftfedergabel. Insofern Einfach mal gucken, einfach mal auf der Webseite vorbeigucken, und wer tatsächlich an dem Reiserad zum Beispiel interessiert ist und bisher dachte, ah Mann, aber Federung vorne wäre ja cool,
ja,
da ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit. Und es ist eine robuste Entwicklung, eine steife und robuste Gabel. Es gibt auch eine Cargo-Bike-Gabel jetzt, und da die auch für hohe Gewichte ausgelegt ist, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich lese gerade auf der Website bei Velotraum die News dazu. Die sind da überraschend ehrlich. Da steht, der Ein- und Ausbau des Vorderrads ist umständlich und durchaus anspruchsvoll und gelingt selbst Profischraubern anfangs nur mit entsprechender Anleitung. Das Fahrrad muss dazu auf den Kopf respektive Lenkersattel gestellt werden. Summa summarum eine Federgabel, die nur in berufene Hände gehört. Die wissen, was sie tun. Aber klar, ich meine, es gibt ja Leute, die das steigert, das Wissen kommt ja dann mit der Anwendung. Es gibt ja Leute, die wissen nicht mal, wie sie früher einen Schnellspanner aufkriegen oder machen den falsch rum. Also klar brauchst du da eine Anleitung. Und wenn da unten halt diese Gabel, die verdrehen sich ja, ne, diese Holme, das ist halt bei einer Standard-Federgabel nicht so. Da musst du halt ein bisschen aufpassen beim Einbau, ne?
Ja, also.
Und wenn du Reiseradprofi bist, dann schaust du auch, dass deine Reifen nie platt werden. Naja, da gibt's ja, also guckt man schon danach, oder? Dass man nicht ständig irgendwelche Platten reparieren muss. Das ist ja lästig.
Aber ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Konzept, das meines Erachtens Sinn ergibt. Und es ist auch schön, dass es eben hier aus Deutschland kommt.
Ja.
Und auch nicht komplett absurd teuer ist. Also es ist keine, also es gibt ja im Sportbereich gibt es ja auch, wie heißen die, Intent, glaube ich, die Gabeln.
Ja.
Die sind ja auch sehr gut, aus dem Schwarzwald kommen die, glaube ich. Aber da bin ich nicht tief drin, muss ich gestehen. Aber die sind ja dann was du tun kannst und einstellen für eben deine, für Leichtbau oder für Hardcore-Einsatz, aber für quasi für den Alltagseinsatz oder den Langstreckeneinsatz, wo du einfach was Robustes, Zuverlässiges brauchst, was du nicht abends einem Mechaniker in die Hand drückst und der macht sie wieder flott oder stellt sie ein für das Rennen oder fürs Qualifying oder wie auch immer das in der Downhill Formel 1 heißt. Das ist, finde ich, gut.
Ja, wobei die Intent auch immer einen Blick wert sind. Ne? Die sind ja sehr schön.
Ja, unbedingt.
Okay. Und Velotraum?
Ach so.
Die haben aber, gibt es da irgendwas Neues? Oder E-Bikes haben die auch?
André, ne? Die haben ein E-Bike, ja. Das E-Bike hat einen neuen Namen bekommen. Ja.
Aha.
Das heißt jetzt Elektriker.
Ah.
Insofern kann man das klar abgrenzen von den anderen Modellreihen. Es ist, die haben für alle Modelle eigentlich eine große Modellpflege gemacht,
sag ich mal.
Und also in Details optimiert. Und aber von der Idee her immer noch gleich, auch um Gewicht zu sparen, aktuell kein integrierter Akku im Elektriker.
Mhm.
Weil einfach dadurch das Unterrohr sehr groß und sehr schwer wird. Und ein Shimano-Motor, also in Details optimiert über alle Räder hinweg.
Ja, und die gibt es ja schon seit wann? Seit wann gibt es Velotraum, weißt du das? Hatten die nicht erst Jubiläum 30, oder so, 25 Jahre oder was?
Könnte sein, ne, also 25 Jahre glaube ich nicht, es müssten mehr sein.
Oder mehr, ja.
Und könnten auch 30 sein, aber da bin ich leider gerade überfragt.
Aber da hast halt, weil du vorhin beim Thema Nachhaltigkeit warst, ne, das ist halt da auch wichtig, ne? Dass die schauen halt, dass die lang halten, dass man Teile austauschen kann und sowas. Ne? Wenn Leute klagen, dass alles so schnelllebig ist und du nichts mehr nachkaufen kannst und so, da bist du auf jeden Fall mit so einem Velotraum, glaube ich, ganz gut dabei.
Also die Idee dahinter ist natürlich schon, das länger zu fahren. Also
ja.
Entweder du fährst einmal um die Welt und dann kommst nach Hause, lässt die Speichen nachziehen und fährst das nächste Mal um die Welt. Also es ist schon, es gibt natürlich auch viele, die im Alltag eingesetzt werden, als robustes Pendlerrad.
Ja, ja.
Wo du einfach sicher bist, das Ding hält und die Gepäckträger passen dazu und rütteln nicht und ich komme an die Kabel ran und alles. Also die haben bisher noch keine Innenverlegungen, weil das für den Service einfach gut ist.
Mhm.
Und sind ja pragmatisch robust, aber ja. Und du hast natürlich den Vorteil bei dem Rad, dass du, das machen zwar andere mittlerweile auch, aber die haben früh damit angefangen, dass du sie einfach konfigurieren kannst. Und aber nicht nur die Farbe, sondern eben auch Komponenten. Mhm. Du kriegst da eine Beratung, wenn du da hingehst und es wird auf dich angepasst.
Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, jetzt wo wir so irgendwie schon knapp über 1,5 Stunden sind, machen wir für den ersten Teil hier Schluss. Und machen noch einen zweiten Teil danach, wo es dann, habe ich ja gerade, glaube ich, schon mal gesagt, schon wieder vergessen, mit Elektronik dann auch weitergeht. Dann würde ich sagen.
Aber Elektronik, weil ich sehe da auch noch, und vielleicht zur Auflockerung kann man auch noch ein bisschen was nicht elektronisch.
Ja, auf jeden Fall, ja, machen wir schon. Ja. Aber jedenfalls, das hier ist das Ende unseres ersten Teils. Ich sage Tschüss.
Ja, ich sage auch Tschüss.
Okay, und bis zur nächsten Folge, Teil 2.
Bis zur nächsten Folge.
Der Eurobike.
Bis bald. Ciao.